Hallo in die F1-Welt an alle unsere lieben Formel-1-Fans, MSM-Freunde und todesmutigen holländischen Tauben, die uns gerade zuschauen. Teil 2 des Tripleheaders nach der Sommerpause liegt bereits hinter uns und wir wollen gemeinsam mit euch einen Blick auf die wichtigsten Szenen und Ereignisse des Großen Preises der Niederlande werfen. Wir, sagt ihr, ganz genau, wie immer halte ich jetzt keinen 32-minütigen Monolog, sondern habe mir zwei illustre Kollegen aus unserer Redaktion entführt. Servus Flo, grüß dich Tom.
Servus.
Servus.
Und die Einstiegsfrage kennt ihr alle, wie ihr zuschaut und natürlich auch Tom und Flo am besten als alte Rennsonntagshasen, die hier immer bei unserer Live-Analyse mit dabei sind. Wie hat euch das Rennen gefallen? Skala von 1 bis 6, 1 das Beste, 6 die schlechteste Note.
Also, nachdem Tom offensichtlich nicht will, fange ich jetzt mal kurz an. Boah, das Rennen war nicht besonders aufregend, zwischendurch schien es strategisch doch sehr interessant zu werden zwischen Hamilton und Verstappen, aber leider hat dann das virtuelle Safety Car und dann später das Safety Car diesen strategischen Kampf ein bisschen zerstört und auch wirklich gutes Racing gab es am Ende auch nicht mehr. Da war relativ schnell klar, dass Verstappen an Hamilton vorbeifährt und dann das Rennen für sich entscheidet. Interessanter wäre es vielleicht gewesen, wenn noch ein Russell irgendwie im Weg gestanden wäre, aber ich glaube, auch dann wäre es ziemlich eindeutig zugunsten von Verstappen ausgegangen, aber kurz gesagt, ich würde sagen 3, aber eher mit einem Minus hinten dran, also irgendwo zwischen 3 und 4, eher Richtung 3.
Gut, also ganz so hart gehe ich nicht mit dem Rennen ins Gericht, weil, das stimmt eigentlich schon, was du gesagt hast, so viel Action auf der Strecke gab es eigentlich nicht, gab recht wenige Überholmanöver, aber irgendwie aufgrund von Safety Car, VSC oder irgendwelchem Chaos, hat das Rennen es trotzdem irgendwie geschafft, immer die Aufmerksamkeit recht hoch zu halten. Also ich fand, auch wenn es keine Überholmanöver waren, irgendwas war immer auf der Strecke. Das ist mir so nach dem Rennen aufgefallen und deswegen, ich gebe mal eine wohlwollende 3+.
3+, wohlwollend, 3 von Flo. Es gab sogar ein paar 1er im Chat von unseren Zuschauern, aber auch 4, 2, 3, also so im Schnitt kommen wir da vielleicht auch bei einer 3 raus, dem würde ich mich jetzt auch mal anschließen. 3 vielleicht, 3+, aber das ist vielleicht schon ein bisschen grenzwertig. Ihr könnt gerne noch weiter im Chat uns eure Meinung dazu sagen oder natürlich bei unserem Fahrervoting mitmachen, wo ihr einerseits natürlich Noten für das Rennen selbst von sehr gut bis ungenügend vergeben könnt, als auch für alle einzelnen Fahrer von Max Verstappen hinunter bis zu Nicolas Latifi oder in diesem Fall hier Yuki Tsunoda. Über den werden wir jetzt gleich auch unbedingt noch sprechen müssen, was bei ihm da los war und welchen Einfluss das hatte oder auch nicht hatte. Aber vorher wollen wir wie immer noch einen kurzen Blick aufs Ergebnis werfen für alle, die es noch nicht gesehen haben oder noch mal als Erinnerung. Max Verstappen hat sein Heimrennen gewonnen, George Russell auf Platz 2 und Charles Leclerc hat das Podium komplettiert. Lewis Hamilton zurückgefallen nach einer Strategieentscheidung, über die wir gleich als erstes diskutieren werden und die ihn zumindest im Funk erstmal richtig aufgeregt hat. Auf Platz 4 zurückgefallen, Sergio Perez auf 5 vorgekommen, weil es eine Strafe für Carlos Sainz gegeben hat. Dazwischen noch Fernando Alonso und Lando Norris auf den Plätzen 6 und 7 und die Punkte komplettieren dann Sainz, Ocon und Lance Stroll, der Teamkollege von Sebastian Vettel. Sebastian Vettel ist auf Platz 14 ins Ziel gekommen, ebenfalls mit einer Strafe versehen. Mick Schumacher auf Platz 13 direkt davor. Keine Punkte also für die beiden deutschen Fahrer. Und zumindest der Form und der Vollständigkeit halber ein Blick auf die WM-Tabelle, auch wenn das ja schon ein bisschen demotivierend für alle Ferrari-Fans und alle Freunde einer spannenden WM ist. Max Verstappen 310 Punkte, Charles Leclerc auf Platz 2, jetzt punktgleich mit Sergio Perez mit 201 Punkten, George Russell 188 Punkte dahinter. Das heißt, mit Wohlwollen kann man vielleicht noch einen spannenden Kampf um Platz 2 in der WM erwarten, aber ansonsten scheint es da so gut wie gelaufen zu sein. Konstrukteurswertung sieht ja fast noch schlimmer aus. Red Bull 511 zu Ferrari 376, 30 Punkte dahinter Mercedes, die heute durchaus noch ein paar Pünktchen mehr hätten mitnehmen können. Und das führt uns natürlich zum ersten Aufreger dieses Rennens, nämlich was war da bei Mercedes und Lewis Hamilton los? Positiv aufgefallen ist, dass die Pace fast schon so ein bisschen wie erwartet heute noch mal ein Stück besser war als gestern. Aber das ist im Rennen bei Mercedes dieses Jahr immer ja so. Aber negativ fielen die Äußerungen von Lewis Hamilton im Funk auf, der überhaupt nicht happy war mit der Strategie, die er am Ende bekommen hat. wo sein Teamkollege George Russell am Ende bei der Safety-Car-Phase nochmal an die Box gekommen ist, gebrauchte Softreifen aus dem Qualifying bekommen hat und damit Hamilton überholt hat und Hamilton dann noch einen Platz an Leclerc auch noch verloren hat, von 2 auf 4 zurückgefallen ist, weil er eben draußen geblieben ist mit den Medium-Reifen. Hat er böse geschimpft im Funk, hinterher hat er sich entschuldigt. Toto Wolff hat ihn natürlich wie üblich in Schutz genommen und gesagt, hey, wir als Team sind für den Fahrer, der emotional im Cockpit unterwegs ist, so ein bisschen die Kotztüte oder der Mülleimer, denn wir bekommen das alles ab und fangen das auf. Aber was sagt ihr, Tom? War die Kritik gerechtfertigt, die Hamilton im Cockpit geäußert hat, oder war das einfach nur emotional und hat eigentlich gar nicht so viel dahinter gesteckt?
Ich würde das so ein bisschen zweigeteilt sehen, wenn du als Fahrer also das bessere Rennwochenende ablieferst, im Qualifying davor bist, auch im Rennen vor deinem Teamkollegen bist und dann eben du auch im Rennen eigentlich die ganze Zeit vor Russell bist, plötzlich gibt es dann eben dieses Chaos und er zieht dann mit dir vorbei, weil das Team ihm neue Reifen gibt, du wirst quasi auf den alten Reifen alleine draußen gelassen, da kann ich es voll verstehen, wenn man dann im ersten Moment sauer wird. Wenn man dann aber die Aussagen von Toto Wolff mit einbezieht, wo er schon vor dem Rennen ganz klar gesagt hat, wir haben uns darauf geeinigt, volles Risiko zu gehen. Ich halte es auch eigentlich immer nie für eine dumme Idee, in solchen Situationen die Strategie zu splitten, weil wenn du dich bei beiden Autos für dasselbe entscheidest, hast du entweder halt den vollen Sieg oder halt auch gar nichts holen. So bist du immer so zum Teil zumindest abgesichert. Ich kann Hamilton verstehen, aber aus Gesamtteamsicht halte ich es, glaube ich, für absolut tragbar, was Mercedes gemacht hat.
Also, ich muss zugeben, ich fand das jetzt nicht so eine gute Idee, denn man hätte schon durchaus mehr Risiko gehen können, sprich entweder beide Fahrer gleich draußen lassen oder beide reinholen, denn so war die ganze Strategie am Ende weder Fisch noch Fleisch. Wenn man irgendwie Russell noch draußen gelassen hätte, hätte man diesen Puffer gehabt zwischen Hamilton und Verstappen und dann nach einigen Runden hat man es ja auch gesehen, dass von Hamilton die Reifen besser funktioniert haben und der nicht mal so weit durchgereicht wurde. Okay, jetzt kann man sagen, wenn Verstappen so schnell am Anfang vorbeigekommen wäre an Russell, wie er das an Hamilton ist, dann wäre es auch da nicht spannend geworden. Und ich würde auch da sagen, dass Verstappen das Rennen wahrscheinlich gewonnen hätte mit den frischen Reifen. Aber ich finde, wenn man schon voll darauf setzen müssen, beide Fahrer draußen zu lassen, in der Hoffnung, dass Hamilton wegfahren kann, Russell irgendwie jetzt eben noch mit Windschatten, den er von Hamilton kriegen, Verstappen ein bisschen aufhalten kann. Deshalb, ich fand die Strategie jetzt nicht sonderlich schlau. Denn auf der anderen Seite, wenn am Ende klar war, dass Verstappen direkt am Restart schon viel zu langer Arbeitstag heute. Aber nein, wenn klar war, dass eigentlich Verstappen sowieso am Start an Hamilton vorbeigeht, ich glaube, damit haben die meisten gerechnet, dass das nicht lange dauern wird, dann war auch relativ logisch, dass er schnell nach hinten durchgereicht wird. Und möglicherweise oder höchstwahrscheinlich vom Podium fliegt. Und die Alternative wäre gewesen, beide reinholen, auf 2 und 3 noch in den letzten Sprint reingehen. Natürlich komplette Außenseiterlage immer noch gegen Verstappen, aber die Plätze 2 und 3 wären halt abgesichert gewesen. Also ich verstand die Strategie genauso wie Hamilton eigentlich nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, Hamilton hat auch im Gegensatz zu Russell vor dem Restart in der Safety-Car-Phase nichts irgendwie gefunkt, dass er irgendwie an die Box möchte. Deshalb insofern muss man ihm auch ein bisschen die Schuld zuschieben.
Mercedes begründet das Ganze ganz einfach. Sie haben sich schon am Sonntagmorgen im Strategie-Meeting gesagt, wenn, dann wollen wir um den Sieg mitfahren. Wir wollen Risiken eingehen. Das kann natürlich auch mal schiefgehen. So haben das auch Toto Wolff und Andrew Schofflin hinterher nach dem Rennen gesagt. Und das haben sie hier natürlich auch ganz klar gemacht. Sie haben die Strategie gesplittet und sie haben gesagt, wenn wir beide reinholen, wie Flo eben gesagt hat, sichern sie die Plätze 2 und 3 ab. Aber das war nicht ihr Ziel. Sie wollten um den Sieg mitfahren und alles dafür tun, was ja durchaus auch verständlich ist, weil Punkte für 2 und 3 bringen ihnen nicht wirklich irgendetwas. Ein Sieg kann man wenigstens sagen, hey, wir haben jetzt dieses Jahr noch ein Rennen gewonnen und irgendwas draus gemacht. Aber Flo scheint schon anzusetzen, zu widersprechen.
Ja, genau, aber Stefan, genau das finde ich ist ja der Punkt. Denn dann hätten sie ja einen Russell niemals noch stoppen lassen dürfen. Wenn sie echt sagen, wir wollen um den Sieg mitfahren, denn das, den holst du fix nicht, wenn nur Hamilton draußen ist und dann leichtes Opfer für Verstappen bleibt. Aber wenn du echt um den Sieg mitfahren willst und deutsch gesagt auf die Plätze in 2 und 3 komplett ignorierst, dann ist es irgendwie nicht weder Fisch noch Fleisch, die Strategie. Da musst du den Russell draußen lassen, dass der sich möglichst lange gegen Verstappen zur Wehr setzt und hoffen, dass desto länger das seinen geht, dann Verstappen nicht mal diesen Reifenvorteil hat, um noch an Hamilton vorbeizukommen. So hätten sie um den Sieg kämpfen können, Aber so wie sie es jetzt gemacht haben, hat man auch wirklich nicht wirklich diese Mentalität gezeigt, finde ich, dass man unbedingt um den Sieg fahren will.
Wobei da würde ich ganz kurz, Tom, einen Satz widersprechen, Flo, denn du hast ja gesehen, am Ende ist es egal. Du hast es eben ja schon selber gesagt. Der Max hätte George genauso aufgeschnupft, wie er das mit Lewis gemacht hat. Das war ja schon auf der halben Geraden erledigt und dann war er vorbei. Und dann hätte er eine Runde später, wenn nicht sogar irgendwann im Laufe der Runde, auch Lewis überholt. Das heißt, es hätte nicht viel gebracht, wenn sie beide draußen geblieben wären.
Höchstwahrscheinlich ja, aber genau in dem Moment frage ich mich dann, wenn du das schon vorher irgendwie kalkulierst, dann holst du doch gleich beide rein. Denn dann weißt du doch, dass das Sieg nicht mehr möglich ist. Oder du hoffst halt, dass Max eben nicht so schnell an Russell vorbeikommt, weil Russell nochmal Windschatten von Hamilton kriegt. Deshalb nicht und vielleicht auch den Restart jetzt nicht so schnell an allen vorbeischießt. Denn ich glaube, damit hätten wir jetzt auch nicht unbedingt gerechnet. Aber ja, es war so eine halbe Strategie, von der ich nicht ganz weiß, was man sich davon erhofft hat, auf der Seite von Hamilton.
Tom, wir haben dich unterbrochen.
Genau. Ja, also ich wollte mich eigentlich jetzt deiner Aussage anschließen. Also du hast eigentlich ziemlich für mich gesprochen. Und vor allem, ich habe es angesprochen, diese Strategie zu splitten, hätte ich jetzt nicht für ganz so dumm gehalten. Denn wenn man gesehen hätte, dass Hamilton das vorne nicht halten kann, ich glaube, Mercedes hat nicht damit gerechnet, dass Max Verstappen so unfassbar schnell an ihm vorbeikommt, da hätte man zumindest Max Verstappen erstmal nicht abhauen lassen können, sodass Russell direkt hinter ihm gewesen wäre. Und wir haben ja auch gesehen dann in den Zeiten, dass Russell eigentlich, ich würde mal sagen, ganz genau die Pace von Max gehen konnte. Also wenn die überhaupt wirklich ein Müh langsamer war, dann auf dem letzten Stint. Also da hättest du ja nicht nur die Möglichkeit gehabt, wenn du Hamilton draußen lässt, eben auf Hamilton Sieg zu setzen, sondern auch die Möglichkeit, ihn quasi damit Verstappen auszubremsen, sodass Russell hinter ihm sein kann und dann eben im gescheiten Moment zu attackieren. Ich halte die Split-Variante, sicherlich gibt es auch andere Versionen, aber ich fand die Strategie jetzt nicht so blöd. Hat in dem Fall halt nicht funktioniert. Erinnert so ein bisschen an Ferrari in Silverstone, aber ich sehe auf jeden Fall die Idee dahinter und schließe mich doch eher Stefan an.
Ich meine, letztlich ist eine Sache klar, die einzige reelle Siegchance, die Mercedes hatte, war die Einstopp, die sie am Anfang gemacht haben, bevor eben dann dieses Safety Car nochmal rausgekommen ist. Und selbst da wäre es wahrscheinlich knapp und fraglich geworden. Und Christian hat Toto Wolff in der Presserunde auch gefragt gehabt, wie sieht das aus, was haben eure Berechnungen da gesagt? Und da hieß es, okay, Max wäre wahrscheinlich 8 Sekunden hinter Hamilton rausgekommen und noch 20 Runden zu fahren. Das heißt, ihre Berechnung zu dem Zeitpunkt waren, dass wenn Max da auf den harten Reifen kommt und so lange fahren muss, dass er vielleicht 6 Runden vor Schluss Hamilton einholt. Und dann ist die Frage, was passiert wäre, weil die Reifensituation dann bei beiden anders gewesen wäre, aber trotzdem immer noch ein Offset zugunsten von Verstappen. Und da wir gesehen haben, dass der Luftwiderstand auf den Geraden beim Mercedes doch ein Tick höher ist als beim Red Bull und allen anderen Autos, hätte es dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt gut für die Silberpfeile ausgesehen. Aber reine Spekulation natürlich.
Ja, aber ich glaube, was die Mercedes-Strategie angeht, müssen wir, wie man so gut im Englischen sagt, agree to disagree. Sonst sollte ich einigen, dass wir uns nicht einig sind. Aber
an sich hätten sie wahrscheinlich, wie du sagst, mit dem Doppelstopp gar nicht so viel verloren, wenn sie auch Hamilton reingeholt haben, weil George war ja trotzdem noch Dritter, trotz des Boxenstopps. Das heißt, sie hätten den Sieg vielleicht hergeschenkt, aber haben sie so auch. Das heißt, es hätte wahrscheinlich nichts geändert, außer dass sie 2 und 3 geholt hätten, sicher. Damit hast du schon recht. Aber vorher weiß man es natürlich nicht. Hinterher ist man bekanntlich immer schlauer. 5 Euro ins Phrasenschwein. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, wenn man dann drin ist. Toto hat auch gesagt, es musste alles relativ schnell gehen und es war dann eine Entscheidung auf das Messerschneide und dann hat man sich so entschieden. Ging in dem Fall schief.
Ich wollte eigentlich mit meiner Anmerkung nur einwerfen, dass wir vielleicht zum nächsten Thema kommen sollten, denn bei dem werden wir uns eh nicht mehr einig.
Mal schauen.
Aber ich glaube, Tom wollte noch was sagen.
Genau.
Na, Stefan, weil Stefan ja meinte, 5 Euro ins Phrasenschwein, da wir uns ja nicht drauf einigen könnten, hätte Fahrradkette, habe ich gemeint, denn hätte es am Ende funktioniert, egal ob jetzt mit Russell oder Lewis, hätte sich natürlich keiner beschwert, insofern können wir jetzt noch von mir aus 2 Stunden darüber diskutieren, aber ich glaube, das ist mit dem Chat dann nicht ganz so gut gefallen und wirklich weiter kommen wir halt auch nicht.
Aber Phrasenschwein, das ist mir gestern eingefallen, als ich Samuel und dir beim Podcast zugehört habe. Da habe ich das Phrasenschwein-Idee ausgegraben. Das werden wir nächstes Mal einführen. Wer das hören will auf unserem Podcast-Feed, könnt ihr vom Freitag und Samstag einmal einen Podcast von Tom mit Flo zum Freitag und einmal zum Samstag von Samuel und von Tom hören. gestern hätte ich da fast schon mit dem Schweinchen rumgehen können.
Vielleicht haben wir das auch ein bisschen drauf angelegt für dich, Stefan. Vielleicht.
Ich bin ja vielleicht kein großer Freund des Schweins. Ich hätte da lieber einfach eine Kiste. Und jedes Mal, wenn irgend so eine Phrase fällt, muss da ein Bier reingestellt werden. Und wenn dann eine Kiste voll ist, macht man sich mal einen schönen Abend damit.
Gut, aber bevor wir noch weiter über Bierkisten, Phrasen, Schweine und sonstige Dinge diskutieren, zum Abschluss vielleicht noch ein Satz, nicht zu Mercedes, aber zum Teil zu Mercedes. Die Pace von Verstappen und Red Bull, sind wir uns, denke ich, einig, war insgesamt am besten. Denn Mercedes hat teilweise auch wieder gesagt, oh, wir hatten in manchen Situationen im Rennen das schnellste Auto. George Russell hat auch gesagt, wir hatten das schnellste Rennauto, eine Sekunde zurück beim Auftakt in Bahrain und jetzt waren wir das schnellste Rennauto auf der Strecke. Das habe ich so nicht gesehen.
Sie waren das, das am besten mit den Reifen umgehen konnte, das auf jeden Fall. Und das waren sie auch schon in den letzten Rennen. Und das hat sich auch in Sandford schon ein bisschen angedeutet. Wir hatten zwar am Freitag ein paar Schwierigkeiten mit den Daten, aber auch dort hat es schon in den Longruns danach ausgesehen, als würde der Mercedes die Reifen streicheln. Also das war wenig überraschend. Das schnellste Auto haben sie nicht, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber zumindest ein Verstappen ist schneller und sie haben das zweitschnellste Auto minus Perez, der definitiv nicht auf dem Niveau unterwegs ist im Moment.
Das ist die Diskussion, die wir irgendwie jeden Sonntag mittlerweile führen. Was ist mit dem los?
Ja, also Sergio Perez auch dieses Wochenende wieder sehr, sehr mager. Also ich will mich auf jeden Fall anschließen. Mercedes hat nicht das schnellste Auto, vielleicht das reifenstreichelndste Auto, kann man das vielleicht sagen. Und die Pace, die war wirklich vor allem auf den Harz, da waren die wirklich, die sind ja durchs Feld geflogen. Da habe ich wirklich kurz gedacht, beim Einstopp, da habe ich auch zum Samuel rübergeblickt und gesagt, ich glaube, der Hamilton kann heute echt gewinnen. Ich würde auch sagen, Hamilton, also sie hatten heute ein theoretisch siegfähiges Auto, aber halt nicht das schnellste. Also die holländisch-österreichische Red Bull-Kombination war da einfach nochmal noch ein Ticken besser. Das war schon brutal, was er heute abgeliefert hat.
Und was wirklich brutal ist, ist die Frage, wie sieht es nächstes Wochenende aus, wenn wir dann zum dritten Teil des Tripleheaders kommen? Denn es ist fast schon zu befürchten, dass wir dann das haben, was wir in Spa hatten. Denn wir haben jetzt irgendwie immer so abwechselnd Ungarn, toll für Mercedes, Spa, Enttäuschung, Sandford gut für Mercedes, Monza ist dann eigentlich wieder eine Enttäuschung angesagt. Und von der Streckencharakteristik ähnelt das ja doch eher Spa als Sandford.
Ja gut, Toto Wolff meinte ja im Interview oder in der PK, wir haben aus unseren Fehlern aus Spa gelernt. Tatsächlich zeigt ja auch die Tendenz, dass Mercedes eher auf diesen Lowdown-Verstrecken etwas schwächer ist. Also ich bin mal gespannt, ob sie tatsächlich so aus den Fehlern gelernt haben, dass sie in Monza genauso stark sind wie in Sandford. Ich glaube, es wird vielleicht ein, zwei Zehntel wieder nach hinten gehen, aber lassen wir uns mal überraschen vom Toto.
Zum Abschluss sage ich, da bin ich jetzt mal wieder böse. Dieses, wir haben gelernt und wir verstehen es jetzt besser, wie oft wir dieses Jahr schon gehört haben. Sie müssen eigentlich mal daraus lernen, das nicht mehr zu sagen.
Da müsste eigentlich Toto auch mal ein paar Sachen ins Phrasenschwein geben.
Was auch immer das für Sachen definitiv
sollten. Also ich glaube auch, Monza sollte normal eine eindeutige Red Bull-Strecke sein. Aber wir wurden ja schon öfter mal überrascht in der Saison. Ich glaube, fast jedes Mal, wenn wir zum Beispiel mal bei Mercedes gesagt haben, ja, die Strecke liegt ihnen, da sollten sie schnell sein. Oder die Strecke liegt ihnen nicht, genau da werden sie langsam sein. Meistens kam es dann genau umgekehrt. Also vielleicht überraschen sie uns ja, wie eigentlich schon in Spa am Rennsonntag. Glaube ich auch keiner wirklich damit gerechnet hat, dass sie schneller unterwegs sind als beispielsweise die Ferraris. Ich glaube, Ferrari ist auch schon das Stichwort, wenn wir noch kurz über die reden wollen, Stefan.
Wollen wir, aber vorher müssen wir noch über das andere Red Bull-Team sprechen, das ja auch ein bisschen einen Einfluss auf das Rennergebnis hatte. Denn der Aufreger Nummer 2 war Yuki Tsunoda und ja eine kuriose bis teilweise mysteriöse Szene während des Rennens oder mehrere, was da los war. Erst funkt er nach einem Boxenstopp, ich glaube, ein Rad ist locker, dann hält er an, macht sich schon los, den Gurt will aussteigen, dann sagt das Team, also wir können nichts erkennen, eigentlich ist alles fix, dann fährt er wieder zurück an die Box, was noch zu einem Problem wird für ihn, kommt an die Box, dann Boxenstopp, wie wir hier das Bild sehen, wird untersucht, ganz langsam fährt er dann wieder weg, nach einem weiteren Boxenstopp und Reifenwechsel und dann stellt er das Auto zum zweiten Mal ab und verursacht eben diese Szene, die dann später auch ein bisschen Einfluss auf das Rennen hatte und einige Verschwörungstheoretiker auf den Plan gerufen hat. Was ist da passiert? Ganz einfach, es war ein Differential. Es war nichts am Reifen, es war kein Rad locker, was ja auch eine Strafe für einen Unsafe Release nach sich gezogen hätte für das Team. Deswegen die sicherlich auch nicht so happy waren, dass Yuki das einfach mal so schnell im Funk rausposaunt hat. Deswegen gab es hinterher auch eine Untersuchung. Bei dieser Untersuchung hieß es dann, es war das Differential. Deswegen ist das Auto ein bisschen gedriftet auf den Geraden, wie er es gesagt hat. Aber er hat dann eine Verwarnung bekommen, weil er eben nach dem ersten Anhalten schon den Gurt losgemacht hat und an die Box zurückgefahren ist, wo man ja gesehen hat, dass die Mechaniker noch ewig versucht haben, den wieder festzuziehen. Wie weit der genau gelöst war, ist dabei nicht ganz klar gewesen, weil wenn er den gelöst hat, um auszusteigen, war das vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber das kann man in dem Fall dann wahrscheinlich von seiner Seite auch in der Untersuchung verschweigen.
Also, ich überlege jetzt gerade, was ich noch dazu sagen soll. Eigentlich hast du schon alles abgehandelt jetzt mit
Alpha. Eine Frage gibt es dazu, nämlich die Verschwörungstheorie, die natürlich auf den Plan gerufen wurde, sobald sowas passiert.
Ich glaube eigentlich, ich sehe da nirgendwo, wo eine Verschwörung sein sollte. Wenn Tsunoda unbedingt eine VST auslösen hätte wollen, dann bleibt er halt stehen beim ersten Mal. Und das Rennen eh schon gelaufen war. Ich meine, dass er sich dann in Bewegung setzt und zurück an die Box fährt und dann wieder rausfährt, das wäre doch unnötig. Wenn er wirklich alles darauf setzen würde und irgendwelche Anweisungen hätte, das Auto abzustellen und eine VST zu sorgen, dann sollte er das doch beim ersten Mal machen. Ich glaube einfach, dass Tsunoda eben falsch eingeschätzt hat, was am Auto jetzt hin ist. Gedacht hat, ist eben ein Reifen, der locker ist und da will dann die richtige Vorgehensweise immer sofort abstellen, nichts riskieren, denn so ein Reifen ist bei Land gefährlich. Dann ist man drauf gekommen, nö, da ist kein Problem, du kannst weiterfahren. Er ist dann weitergefahren, hat immer noch gesehen, dass da irgendein Problem ist. An der Box hat man vielleicht nicht das Differential bemerkt, dass genau dort der Fehler liegt. Man hat aber alles mal durchgecheckt, war der Meinung an sich, sollte da eigentlich kein Problem sein. Also fahr nochmal raus, das Auto ist ja funktionstüchtig. Und dann hat man erst gemerkt, oh verdammt, da ist doch was hin. Und dann stellt er ab. Also ich glaube, allein diese Chronologie der Ereignisse zeigt eigentlich, dass da wenig Substanz dahinter ist.
Und selbst Toto Wolff hat... Ein ganz anderer Punkt, Stefan.
Ja.
Also Red Bull bzw. Verstappen hat so viele WM-Punkte jetzt schon Vorsprung vor Ferrari. Und es gab so ein paar Monate ein Rennen, da sah es deutlich knapper aus. Und da hätte Red Bull noch viel mehr einen Safety-Car gebraucht. Und da hat AlphaTauri das Auto auch nicht abgestellt. Also warum sollten... Also es gab ja jetzt... Also klar, er hätte den Grand Prix nicht gewonnen, schade, aber... Ganz ehrlich, also die Kuh für Red Bull ist schon lang vom Eis. Also die WM ist ziemlich sicher gewonnen. Dann hätten sie es ja auch zum Beispiel in Abu Dhabi gemacht. Also nein, also ich glaube, absolut haltlos finde ich die Gerüchte. Finde ich vollkommener Quatsch. Ach, was dann Ralf Schumacher da gesagt hat bei Sky. Nein, einfach nein.
Nein, machen wir es ganz kurz. Nein, selbst Toto Wolff hat gesagt, nein, das interessiert sie aktuell nicht. Sie konzentriert sich darauf, ihr Auto zu verbessern. Wenn sie um die WM kämpfen würden, würden sie sich es vielleicht mal anschauen.
Und vor allem, wie dumm wäre es für Red Bull eigentlich, so ein Risiko einzugehen, irgendwelche Sperren und alles Mögliche zu riskieren, denn das hat er damals 2008 bei Nelson Piquet Jr. zum Beispiel, hat das zu erheblichen Strafen für die Beteiligten geführt. Jetzt würden die nicht kleiner ausfallen. Wie dumm wäre es von Red Bull, da irgendwas zu riskieren, wenn man die Saison eh schon gewonnen hat. Ich meine, wenn es irgendwie ein Kampf im letzten Rennen wäre und dann sowas passieren würde, dann müsste man schon mal untersuchen, ob da nicht doch was faul war. Aber in der Situation macht es ja überhaupt keinen Sinn auch.
Und selbst dann würde man ja die Funksprüche, die da vom einen Team zum anderen gehen, irgendwo nachweisen können. Das heißt, es ist ja alles offen. Ich denke, ganz da... Genau. Es ist ein lustiger Spruch, den man während des Rennens machen kann, aber natürlich nicht unbedingt. Nicht alles ist eine Piquet-Aktion. Wir müssen es erwähnen, dass in der Formel 1 schon verrückte Sachen passiert sind, aber nicht alles ist so eine verrückte Sache. Und dann kommen wir zu dem, was Flo eben schon geteasert hat und wo er auch einen wunderbaren Artikel mit einer tollen Überschrift dazu geschrieben hat. Carlos Sainz wettert gegen Strafe. Habe ein Leben gerettet. Was ist da los, Flo?
Ja, also die Überschrift wirkt vielleicht ein bisschen reißerisch, aber er hat das tatsächlich so gesagt. Man kann sich das im Detail auch durchlesen. In der Kurzfassung, also Sainz wurde ja im Rennen bestraft, nämlich an der Box, weil er eben einen unsafe Release hatte gegen Fernando Alonso. Und Sainz ist der Meinung, dass der vollkommen ungerechtfertigt ist. Warum? Denn das Bild ist jetzt von einem anderen Boxenstopp leider, weil es keines von den Betreffenden gab. Aber man sieht jetzt, wie nah da McLaren dran steht an den Ferraris. Und das ist ja auch logisch, wenn alle an die Box fahren, dann wird es ein bisschen eng und man hat ein bisschen andere Winkel zum Rausfahren. Also muss man möglicherweise mal ein bisschen mehr verlangsamen und so weiter. Und Sainz wurde halt mit Grün rausgeschickt und war der Meinung, und bei Ferrari war man offensichtlich auch der Meinung, dass der Abstand zu Alonso passt. Nur eben war Norris genau zum gleichen Zeitpunkt an der Box und vorne standen noch McLaren-Leute im Weg. Heißt, Sainz musste mal nochmal auf die Bremse treten, extra die Spur mehr verlangsamen. Er hat das ein bisschen größer drauf, ein bisschen stärker aufgemalt, diese Verlangsamung, wie sie letztendlich war. Aber dennoch, er musste deutlich langsamer machen, konnte dann erst rausfahren und dadurch hat er Alonso blockiert. Er hat argumentiert, ja, es ist die Schuld dieses einen Checkmans, war das bei McLaren, der irgendwie im Weg herumgestanden sei. Und wenn er nicht verlangsamt hätte, hätte er den überfahren. Also eigentlich hat er dadurch, dass er diesen Unsafe Release im Prinzip genommen hat, dessen Leben gerettet. So hat er es behauptet. Ich sehe das jetzt nicht ganz so, denn an sich muss er ja damit kalkulieren oder muss auch Ferrari damit kalkulieren, dass da vorne die anderen ja auch gerade einen Stop machen und das auch darin einkalkulieren, dass er dann Zeit verlieren wird da beim Rausfahren und daran irgendwie den Abstand an Alonso aufmessen, dass er dann rausfährt und den genau blockt und da ist es ja glasklar, da war es ein glasklarer Unsafe Release. Das hätte man schon vorher ein bisschen absehen können. Deshalb finde ich viel geschimpft, aber relativ wenig Substanz dahinter bei Carlos Sainz. Ja, klar, er wird sich aufregen, denn er hatte auch grünes Licht, er hatte die Freigabe rauszufahren. Er kann als allerletzter dafür, wenn, dann hätte er das Team ein bisschen besser kontrollieren sollen, wie die Umstände sind. Im Endeffekt hat er ja dadurch nicht nur die Position jetzt gegen den Alonso verloren, sondern ist bis auf Platz 8 zurückgefallen. Also es hat sich definitiv nicht gelohnt.
Es hat sich definitiv nicht gelohnt und es wäre ja, naja, fangen wir mal anders an, es ist ja nicht der einzige Aufreger bei Ferrari wieder gewesen. Auch der erste Stop von Sainz lief nicht und ich fand auch die Race Pace einfach über weite Strecken echt sehr mager. Also das heutige Rennen von Ferrari, das ging tatsächlich wieder auf keine Kuhhaut. Ich bin mittlerweile manchmal einfach so an dem Punkt, wo ich sage, was soll ich denn dazu noch sagen? Also wenn du so ein Rennen ablieferst, ich meine, im WM-Kampf sind sie nüchtern betrachtet eh nicht mehr, aber es ist einfach wieder peinlich gewesen in meinen Augen und so, ich kann jetzt noch 20 Beleidigungen oder schlimme Sachen über Ferrari sagen, aber ich kann es auch abkürzen und sagen, es war einfach mal wieder ganz, ganz wenig von Ferrari.
Ganz genau. Und wenn ich dann noch dazu, also eigentlich, man muss das mal aufschlüsseln, was heute alles falsch gelaufen ist bei Ferrari. Erstens die Runbase, die man schon in den letzten Wochen nicht hatte, wo man immer wieder versprochen, oder bei den letzten Grand Prix nicht hatte, wo man immer wieder verspricht, ja, nächstes Rennwochenende schauen wir, dass wir eine bessere haben. Und trotzdem kommt man hin und verliert im Rennen, obwohl man im Qualifying noch gut dabei war. Dann der Base-Unterschied zwischen Leclerc und Sainz, das ist viel zu viel. Ich glaube, das waren über meiste Zeiten des Rennens 7/10 oder ähnliches. Man lässt sich jetzt nicht immer genau kalkulieren, weil Sainz da doch irgendwann im Verkehr hinten war. Aber auch im ersten Stint hat er massiv verloren. Das ist nicht das Niveau, das ich von einem Ferrari-Fahrer erwarten würde und vor allem nicht von einem, der letztes Jahr einen Leclerc sogar geschlagen hat in der WM-Wertung. Also da muss noch einiges kommen. Dann drittens der erste Boxenstopp. Katastrophe. Ich weiß gar nicht. Das ist so ein Fehler, der passiert alle Jahre ein paar Mal, auch bei anderen Teams. Darauf hat auch Carlos Sainz nach dem Rennen hingewiesen, dass er da jetzt nicht irgendwie Vorwürfe an Ferrari macht. Und jetzt klar regen sich wieder alle auf, weil es genau bei Ferrari passiert ist. Aber in der Vergangenheit hatten das auch andere Teams. Hat er natürlich vollkommen recht damit, aber das entschuldigt trotzdem nicht, dass man vor allem in der Rennsituation, wo er jetzt nicht so viel so viel zu riskieren war, aber jetzt auch keine wechselnden Bedingungen waren. Man hätte also schon irgendwie an der Box kalkulieren können, dass man sich mal bereit macht und nicht erst die Entscheidung im allerletzten Moment treffen, reinzufahren. Dann ist dieser eine Reifen offensichtlich zu spät gekommen oder war halt noch nicht richtig vorbereitet. Darf eigentlich nicht passieren, so ein 12-Sekunden Boxenstopp. Und wenn wir mal ehrlich sind, ja, es kommt ab und zu vor, aber in der Saison haben wir es, glaube ich, dass ein Reifen komplett vergessen wurde, noch nie gesehen. Es hat nicht vergessen, jetzt eine Aktion irgendwo, ich glaube nicht. Aber das darf auch nicht sein. Und dann natürlich, der Unsafe Release ist auch so eine Sache, ja, kann passieren, sollte aber nicht passieren. Und in der gesamten Kombination hat eigentlich vieles nicht gepasst. Man muss auch dazu sagen, das ist mir bei Sainz auch noch aufgefallen in seiner Rennanalyse, an sich hatte er ja noch massives Glück, dass er nicht noch 5 Sekunden Strafe kassiert hat, denn gerade als die Gelbphase rauskam für Bottas, vielleicht erinnert sich der ein oder andere vom Fernsehbild, wenn er den Grand Prix geschaut hat, da ist er hinten Seite an Seite mit Ocon dahergefahren. Er hat dann die Position eigentlich übernommen und selber hat das Erfolg gefunkt. Ja, er war vorne bei der gelben Linie, also nicht gelben Linie, bei der gelben Flagge, also ab dem Moment, wo man nicht mehr überholen darf. Hat auch gestimmt, aber es waren halt echt wieder nur Zentimeter. Also wenn er ein bisschen mehr Pech gehabt hätte, hätte er die mindestens die Position zurückgeben müssen oder aber nochmal 5 Sekunden drauf kassiert. Also ja, auch bei Sainz, was soll man dazu sagen? Es passt eigentlich nichts bei ihm an dem Wochenende und vor allem bei Ferrari nicht.
Ich denke, Ferrari können wir ganz einfach zusammenfassen. Das einzig Konstante sind die Fehler.
Das ist ein sehr hartes Urteil, aber deswegen nicht weniger wahr. Also, da hat sich, es zieht sich durch die ganze Saison und es ist einfach nur enttäuschend. Man kann nur hoffen, dass man in der Winteranalyse all diese Fehler auf den Tisch bringt. Wenn man dann den Aussagen von Charles Leclerc glauben möchte, der immer wieder sagt, ich mache keinen Fehler zweimal, dann wird Ferrari eigentlich nächste Saison mit 700 Punkten Weltmeister oder so, wenn man so eine Saison davor hinlegt.
Aber sie waren nicht die Einzigen, die Fehler gemacht haben. Und wir müssen jetzt natürlich noch über unseren letzten Aufreger des Rennens sprechen. Und das sind unsere beiden deutschen Fahrer, bei denen es alles andere als gut gelaufen ist. Fangen wir mal an, hier sehen wir beide im Bild, mit Mick Schumacher. Da gab es ja auch eine schöne Liste zum Aufzählen, was bei Haas alles nicht funktioniert hat. Die Haas-Pace an sich war nicht unbedingt ideal. Dazu schlechte Boxenstops, wie sie bei Haas in diesem Jahr fast schon zur Tradition geworden sind. Sie sind das einzige Team, das bislang noch keinen Stop unter 3 Sekunden hinbekommen hat. Heute auch wieder von allen Stops waren, glaube ich, nur einer von 6 Stops unter 4 Sekunden. Das heißt, da läuft es nicht. Es gab einen Fehler, Materialfehler am Wagenheber bei Mick, der 2 schlechte Stops hatte. Bei Magnussen war es auch nicht viel besser. Das heißt, da muss sich einiges tun, auch beim Team, nicht nur bei den Fahrern auf der Strecke, die einfach nichts dafür können. Mick ist am Anfang ja auch schon ein bisschen zurückgefallen, ohne dass Boxenstops ein Problem waren, aber er hätte vielleicht ein bisschen um die Punkte kämpfen können, ohne all diese Probleme. Oder seht ihr das anders?
Nein. Komm, Flo, du darfst gerne mal anfangen.
Nein, ja, sorry, ich wollte dir nach ins Wort fallen, wenn du noch was sagen wolltest.
Ich glaube, Mick war schon die Pace jetzt nicht so schlecht. Was aber aufgefallen ist, ist, dass seine Reifen sehr früh eingegangen sind. Also ich weiß noch, die Softs am Anfang, da war er echt von der Pace ja ganz gut, Mediums im ersten Stint, so die ersten, sagen wir mal, 10 Runden, da war die Pace im Vergleich zu den anderen Autos auf Medium in seiner Gewichtsklasse eigentlich relativ stark. Aber bei jedem Stint, die ersten 5, 6 Runden waren eigentlich immer recht gut oder solide. Und dann ist das Auto halt sehr schnell eingegangen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt allein Schumachers Setup oder Fahrweise war oder das bei Magnussen genauso war. Aber der Haas ist sehr schnell eingegangen. Und selbst wenn du dann auf guter Position 8, beziehungsweise es war ja dann relativ schnell Position 10 startest und die Stops alle sitzen, glaube ich, gut, der Safety hat am Ende eh alles durcheinander gewürfelt, aber wenn das Rennen normal verläuft, wäre es wahrscheinlich noch ein Stück weiter nach hinten gegangen, weil die Reifen bei Haas einfach zu schnell eingegangen sind.
Also ja, ich wollte eigentlich eh nur auch das sagen. Ich finde allgemein ist es schwer zu sagen, ob er einen Punkt hätte fahren können, weil er schon so früh zurückgefallen ist und von da eigentlich nie wieder Positionen rekuperieren konnte. Also ja, bei Schumacher glaube ich, lässt sich echt das sagen. Qualifying war gut, aber die Rennpace, wie nicht zum ersten Mal in der Saison, ist bei Haas nicht sonderlich gut. Und auch allgemein geht es bei Haas im Moment in die falsche Richtung. Magnussen bringt nicht mehr die Performances, die er zu Anfang der Saison gebracht hat. Wir haben schon heute in der Redaktion ein bisschen gescherzt, so nach dem Motto, der kann immer nur am Anfang der Saison gut fahren und wenn es da dann gut läuft, dann übertreibt das im Laufe der Saison ganz einfach. Heute auch mal wieder ein dummer Fehler und allgemein passt das im Moment einfach nicht so ganz zusammen. Die Rennperformance kriegt man nicht zusammen. Von den Updates hat man jetzt auch in Sandford relativ wenig gemerkt, dass die viel gebracht hätten. Also das ist noch eine große Baustelle da.
Ja, Kevin Magnussen, diese Saison tatsächlich, der erntet immer noch so die Blüten von seinem, oder sagt man Blüten oder Rosen, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall profitiert er noch extrem eng von dem wirklich starken Saisonstart. Aber mittlerweile kannst du ja eigentlich jedes Mal 5 Euro irgendwie in das besagte Kästchen schmeißen, wenn Kevin Magnussen im ersten Stint nicht irgendwie das Rennen schon komplett versaut. Also der und Lewis Hamilton, das ist ja wirklich so, wenn die sich mal nicht im ersten Stint berühren oder in der ersten Startrunde, der baut ja andauernd irgendwelche Böcke oder fährt irgendwelche Böcke, wenn er dann mal weiter hinten starten muss oder so. Ich weiß nicht. Der Schumacher hört man super viel Kritik. Magnussen profitiert natürlich davon, dass er noch einen Vertrag fürs nächstes Jahr hat. Aber also, was der sich für Schnitzer in jedem Rennen erlaubt, das finde ich auch jetzt schon mittlerweile echt beeindruckend. Lorbeeren ernten. Danke, Lorbeeren ernten.
Zumindest muss man erwähnen, dass nicht heißt, immer nur Mick macht die Fehler, auch wenn die vielleicht am Anfang der Saison ein bisschen teurer waren und mehr Arbeit verursacht haben. Aber insgesamt, zuletzt ist er deutlich besser in Form gekommen. Und denke, haben wir oft genug gesagt, dass er einen Platz in der Formel 1 durchaus mehr verdient hätte als der ein oder andere, der da sonst noch so rumfährt aktuell. Aber dann schauen wir zu jemandem, der nächstes Jahr definitiv nicht mehr in der Formel 1 sein wird. Und das ist Sebastian Vettel. Und der hat heute ein Problem bekommen mit etwas, das er früher, als er noch vorne weggefahren ist, vehement gefordert hat, nämlich blaue Flaggen. Aber diesmal hat er sie selbst gezeigt bekommen und so lange ignoriert, bis er Strafen bekommen hat. Aber er selbst sagt, hey, das hat nicht mal eine halbe Runde gedauert, bis ich ihn vorbeigelassen hatte. Ich kann ja schlecht mich in Luft auflösen und verschwinden. Deswegen sieht er das Ganze ein bisschen anders. Wie habt ihr die blaue Flaggensituation rund um Sebastian Vettel gesehen?
Also kurz mal zur Strafensituation muss gesagt werden, Tom kassiert wahrscheinlich auch bald eine Strafe, weil er, glaube ich, gerade den Stuhl kaputt gemacht hat. Den Geräuschen zur Folge. Also ich weiß nicht, was da gerade passiert. Aber okay. Kommen wir zurück zu Vettel vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Muss er schon auf mindestens ein Auge zudrücken, um der Meinung zu sein, dass das nicht irgendwie bestrafungswürdig war, die Aktion. Ist er praktisch aus der Box gekommen und hat alle blockiert. Er hat dann später ja mal gemeint, ja, er hat ja nicht einmal eine Runde gebraucht, die Leute da irgendwie vorbeizulassen. Fand ich auch recht witzig, denn in der Vergangenheit hätte er da schon geschimpft wie ein Rohrspatz, wenn ihn irgendwer auch nur eine halbe Runde blockiert, auch zu Recht, wenn es so eng ist, blockieren. Also eher eine seiner schlechteren Aktionen. Wir haben auch schon in der Redaktion vorhin gescherzt. Also ihr merkt, bei uns geht es relativ witzig zu manchmal. Aber da haben wir auch schon vorhin gemeint, ja, das ist so ungefähr, wenn du sagst, ich habe eh die nach einer Runde vorbeigelassen. Ist ungefähr so, wie wenn du sagst, jemand hat eine Stunde lang an die Tür geklingelt und du sagst dann, ja, ich hätte eh nach einer Stunde aufgemacht, die Tür. Also so ungefähr setzt sich die Aktion ein. Es war, dass er da rausfährt und die blockiert, war keine sonderlich intelligente Aktion, weil es ging einzig um nichts mehr in dem Rennen für ihn. Keine Punkte. Und da war er auch schon weit entfernt. Außerdem hätte er es spätestens nach einer Kurve merken müssen, dass da zwei Fahrer eng hinten dran sind, dass er blaue Flaggen sieht. Also war eine relativ dumme Aktion. Und danach halt dann noch so eine Aussage zu liefern und das nicht wirklich anzuerkennen, ja, auch nicht sonderlich einsichtig.
Also ich habe tatsächlich in den Zeiten, also wir haben ja nicht nur das Rennen offen, sondern auch immer die Platzierung. Und als ich das gesehen habe und weil ich ja, oder weil wir alle wissen, wie Vettel eben zur blauen Flagge steht, habe ich wirklich die ganze Zeit nachgelesen und habe wirklich geglaubt, dass Vettel vielleicht, ist ja eigentlich gar nicht möglich, aber ich war so überrascht davon, dass er keinen Platz gemacht hat, dass ich dachte, er wäre vielleicht in derselben Runde und habe gedacht, hä, das kann doch nicht sein. Also hat mich doch schon sehr überrascht, dass der größte Kritiker der blauen Flagge da selber so gegen seine eigene Fahrtrichtung fährt. Sehe ich jetzt auch nicht seine Argumentation. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass man ihm mehr und mehr anmerkt, dass er die Formel 1 nicht mehr ganz so ernst nimmt und alles etwas lockerer sieht. Da war es ihm vielleicht egal, keine Ahnung, aber muss man nicht verstehen. Also ich gebe ihm da auch eigentlich nicht recht.
Gut, also Absicht, dass er jemanden absichtlich aufhalten wollte, das würde ich ihm nicht unterstellen. Aber hinterher hätte er ein bisschen einsichtiger sein können. Wissen wir ja, dass Rennfahrer das gerne mal nicht sehen, wenn sie anderer Meinung sind oder denken, das muss jetzt nicht so sein. Außerdem kommt noch dazu, sein Rennen ist auch nicht ideal verlaufen, hat er auch einen langsamen Boxenstopp, dadurch 3 bis 4 Sekunden verloren und Positionen gekostet. Das heißt, da war er sicherlich auch nicht besonders gut drauf, aber trotzdem sollte er erkennen, dass er aktuell in diesem Aston Martin nicht gegen einen Mercedes und einen Red Bull kämpft und wenn die von hinten ankommen, gerade wenn man vom Boxenstopp kommt, dass man die vorbeilassen sollte und das vielleicht nicht erst nach einer halben Runde.
Ja, und vielleicht natürlich allgemein, ein Rennfahrer sollte im Blick haben, welche Flaggen irgendwo mal gezeigt werden am Streckenrand. Ja. Das ist keine Ausrede, nicht zu wissen, dass die eine Runde vorne sind.
Ja. Mein Carlos Sainz hat ja auch alle die komplette Analyse des angeblichen Unsafe Release ja auch schon gemacht gehabt aus dem Cockpit heraus, von der Videowall oder woher auch immer.
Ja, genau. Also ich sage mal, Fahrer sind da relativ gern uneinsichtig in solchen Situationen.
Gut, dann hoffen wir, dass ihr einsichtiger seid. Wenn ihr anderer Meinung bei irgendeinem der Themen wart, die wir heute besprochen haben, gerne jetzt in den Live-Chat noch oder in die Kommentare. Da könnt ihr uns natürlich auch Fragen stellen. Hashtag AskMSM. Dann können wir die am Mittwoch in unserer MSM-Live-Sendung beantworten, wo wir natürlich auch nochmal ausführlich über das Thema Oscar Piastri und was da so abgegangen ist, sprechen müssen und natürlich auch Ausblick auf das kommende Wochenende und was in Monza so alles los sein wird. Morgen findet ihr dazu natürlich noch die ausführliche Analyse von Christian von der Strecke, was er unter anderem von Tsunoda und Co. gehalten hat. Jede Menge Texte und Analysen auf unserer Webseite und in unserer App. Was habt ihr sonst als Fazit dieses Wochenendes zum Abschluss zu sagen, Tom?
Fazit? Ferrari, das war wieder nix. Max Verstappen, da kann der Trainingsfreitag noch so schlecht laufen. Ich glaube, der könnte sich ja einfach direkt ins Qualifying setzen. Das wird funktionieren. Also Wahnsinn, was der Junge abgespult hat. Und boah, Haas, das ist jetzt, haben wir gar nicht so angestimmt. Das habe ich mir eigentlich noch gut vorbereitet. Da gibt es einen relativ interessanten Artikel, glaube ich, von Flo Niedermeyer bezüglich der Boxenstopp-Statistik in diesem Jahr. Vielleicht da mal durchlesen, die sollten vielleicht mal ihre Boxenstops überdenken. Und damit, glaube ich, habe ich von meiner Seite alles gesagt. Gebe weiter an den Kollegen Niedermeyer.
Also, nachdem wir eh schon überzogen haben, versuche ich es kurz zu halten. Mein Fazit zu dem Rennwochenende ist, von all den Rennen, die ich in der Saison gesehen habe, weil das eines davon. Es wird mir ehrlich gesagt nicht lange im Kopf bleiben, weil so viel ist nicht passiert, aber man hat es halt gesehen.
Man hat es gesehen, aber was uns auf jeden Fall im Kopf und im Gedächtnis bleiben wird nach diesem Rennwochenende, wenn wir schon beim Thema Sebastian Vettel waren, sind nicht die Möwen aus Kanada, sondern diesmal die Tauben aus Zandvoort, todesmutig, wie sie hier auch bei der Formel 2 im Rahmenprogramm waren, aber auch bei der Formel 1 im Laufe des Wochenendes. Und damit würde ich sagen, Triple Header bedeutet auch, es ist schon wieder angerichtet oder besser gesagt, im Triple Header ist eigentlich immer angerichtet. Und was es mit der Glaskugel auf sich hat, die Miranda Blech sucht, das werden wir nach dem Triple Head erklären, wenn Christian wieder da ist. Und damit sage ich viel Spaß beim Taubenzuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Servus. Ciao.